SWR 2 Leben.
Wer würde denn mit uns schon tauschen wollen? Fragte sich das Geschwisterpaar Susanne Klatten und Stefan Quandt und wunderte sich, als viele in der Republik aufstanden und schrien: Ja, hier, ich will mit euch tauschen. Die beiden Multimilliardäre und BMW-Anteilseigner hatten mit ihrer Aussage in einem Zeitungsinterview natürlich die Verantwortung für 120.000 Arbeitsplätze im Blick. Der Rest der Republik eher das viele Geld der beiden. Susanne Klatten ist die reichste Frau in Deutschland. Ihr Vermögen wird aktuell auf 25 Milliarden Euro geschätzt. Das ihres Bruders liegt geringfügig darunter. So viel Geld in der Hand von zwei Menschen, da kommt Neid auf. Auch ich kam ins Grübeln und fühlte mich ertappt. Gönne ich ihnen das viele Geld nicht? Bin ich tatsächlich missgünstig? So einfach lässt sich die Frage nicht beantworten, sagt der Philosoph Christian Neuhäuser.
Ich würde erstmal prüfen, ob sie neidisch sind oder ob ihr Gerechtigkeitssinn verletzt ist. Ich würde sagen, ihr Gerechtigkeitssinn ist dann verletzt, wenn sie gute Gründe dafür haben, zu denken, das ist unfair, dass diese Person das hat und ich nicht.
Dass Susanne Klatten und ihr Bruder ihr unermessliches Vermögen nicht durch eigener Hände Arbeit verdient haben, steht außer Frage. Wie sollte das auch möglich sein? Und will ich das überhaupt? So viel Geld? Eigentlich ist die Welt der Superreichen für mich nicht relevant. Sie sind mir so fern wie irgendwelche Popstars. Mich beschäftigt eher mein Sparbuch. Es gibt Vermögen wie Immobilien, Wertanlagen, Aktien, die wachsen und wachsen quasi über Nacht, während das Geld der Kleinsparer von der Inflation aufgefressen wird. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, konzentrieren sich zwei Drittel des gesamten Nettovermögens auf ein Zehntel der Deutschen. Ein Trend, der sich in der Pandemie sogar noch verstärkt hat. Ist Reichtum also per se ungerecht? Christian Neuhäuser ist Professor für Philosophie an der Technischen Universität Dortmund, wo er zu Theorien der Würde, der Verantwortung und des Eigentums forscht. 2019 veröffentlichte er einen kleinen Reklamband, in dem es um Gier, Neid und Gerechtigkeit geht, mit dem Titel »Wie reich darf man sein?« Ich gebe die Frage gleich an ihn zurück.
Ja, so reich, dass es nicht unanständig wird, ist die kurze Antwort. Und wann wird es unanständig? Ich habe die Idee entwickelt, dass Reichtum eben dann problematisch wird, wenn es dazu führt, dass dieser Reichtum strukturell die Würde anderer Menschen verletzt.
Wobei es gar nicht so einfach sei, Reichtum zu definieren, so der Philosoph. Er unterscheidet zwischen Wohlhabenden, Reichen und Superreichen. Wohlhabend ist demnach, wer etwas mehr Geld hat, als man für ein autonom geführtes Leben benötigt. Damit meint er ein Leben, in dem man selbst bestimmt, was dieses Leben lebenswert und sinnvoll macht. Und natürlich muss man diese Vorstellungen auch umsetzen können, sprich das Geld dafür haben. Extravaganz ausgeschlossen. Reiche wiederum haben für ein solches autonom geführtes Leben deutlich mehr Geld zur Verfügung. Christian Neuhäuser geht von mindestens 3 durchschnittlichen Jahresgehältern aus, die sie auf der Seite liegen haben. Superreiche sind Multimilliardäre, die diesbezüglich enorm viel mehr Geld haben. In seinem Büchlein behandelt der Dortmunder Philosoph Reichtum als Problem. Selbst wenn ein Mensch sich seinen Reichtum durch Fleiß erarbeitet hat, was selten genug der Fall ist, dann ist er zwar gerechtfertigt, kann aber, so Neuhäuser, dennoch massive, ungerechte gesellschaftliche Konsequenzen haben. Wenn er nämlich zu dominierender Macht führt, wenn er zur Erosion der Demokratie beiträgt und wenn er die soziale Würde der Mitmenschen bedroht.
Es ist relativ gut erwiesen, sozialwissenschaftlich, dass Armut weltweit mit Scham einhergeht. Also arme Menschen schämen sich ihrer Armut. Tja, und Reichtum hingegen ist dann, dass man in den Dingen, die gesellschaftlich als wertvoll gelten, mit denen man, ich sage es jetzt einfach mal ganz plakativ, angeben kann, besonders viel zu bieten hat. Und das bedeutet, dass eben Reiche besonders würdevoll auftreten können.
Schon im 18. Jahrhundert schrieb Adam Smith, er gilt als Begründer der Wirtschaftswissenschaft und war Anhänger der Marktwirtschaft. Arm ist, wer sich kein weißes Leinenhemd leisten kann. denn ohne weißes Hemd konnte man damals nicht an öffentlichen Anlässen teilnehmen, an Gottesdiensten zum Beispiel, und war damit automatisch auch seiner Würde beraubt. Christian Neuhäuser führt dieses Zitat gerne an, wenn es um die Definition von einem Leben in Würde geht.
Wenn jemand zu Hause steht und sagt, okay, oh Gott, meine Waschmaschine ist kaputt gegangen, ich kann mir gerade keine neue leisten, in einer Gesellschaft, in der fast alle eine Waschmaschine haben, das hat etwas Entwürdigendes, das hat etwas Erniedrigendes.
Zur Würde gehöre nämlich, zumal in einer Demokratie, dass sich der Mensch als gleichrangiges Mitglied in einer Gesellschaft präsentieren kann. Und in jeder Gesellschaft gäbe es Normalitätsvorstellungen von dem, was man haben muss, um dazuzugehören. Ein Handy zum Beispiel, ein Fernseher oder besagte Waschmaschine. Dasselbe gilt fürs Wohnen. Wenn Menschen zunehmend aus den Innenstädten verdrängt werden, in denen sie arbeiten, weil sie sich dort eine Wohnung nicht mehr leisten können, dann ist auch das seiner Meinung nach würdeverletzend, in dem Sinne, dass eine Gleichrangigkeit bedroht ist. Schließlich habe es einmal den Grundkonsens gegeben, dass man dort, wo man arbeitet, auch leben kann. Und diese Grundidee ist fortgebrochen. Immer mehr Menschen müssten erleben, dass sie ihre Idee von einem guten Leben nicht mehr leben können. Auf der anderen Seite wiederum gäbe es eine Gruppe von wenigen Personen,
die als gesellschaftliche Gruppe eine sehr hohe ökonomische und politische Macht hat und damit sozusagen das Zusammenleben in einem hohen Maße steuern und bestimmen kann. Und das widerspricht meiner Ansicht nach der Idee der gleichen Würde aller Menschen, aus der sich ergibt, dass alle ungefähr eben dieselbe politische Stimme, dieselbe soziale Stimme, dieselbe ökonomische Stimme haben müssen, also gleichrangige Gesellschaftsmitglieder sein müssten.
Felix Ahlers ist nach Christian Neuhäusers Definition nicht superreich, aber er hat deutlich mehr Vermögen, um nur als wohlhabend bezeichnet zu werden. Auch er macht sich Gedanken über eine gerechtere Teilung und Verteilung von Wohlstand. Ihm und seiner Familie gehört das Tiefkühlkostunternehmen Frosta mit Sitz in Bremen. Über 500 Millionen Euro Umsatz, 1850 Mitarbeiter, 20 Millionen Euro Gewinn.
Wir versteuern den Gewinn grundsätzlich hier in Deutschland, weil wir ja hier auch unseren Hauptsitz haben und auch hier Dividenden zahlen.
Grundsätzlich ist Felix Ahlers durchaus bereit, von seinem Reichtum abzugeben. Und er hat keine Probleme damit, Steuern zu zahlen.
Ich bin wirklich dagegen, dass Leute dann einfach nur ihren Firmensitz verlegen, obwohl sie eigentlich in dem Land, wo sie angefangen haben, davon auch noch nach wie vor profitieren. Das sollte in Europa nicht möglich sein.
Als ihm der Vater die Firmenanteile übertrug und er auf einen Schlag ein vermögender Mann wurde, nahm Felix Ahlers Geld in die Hand, um Kaffeebauern in Äthiopien zu unterstützen.
Wo wir erstmalig den Kaffee auch verarbeiten und nicht nur anbauen und dadurch eben qualifizierte Arbeitsplätze entstehen lassen. Das ist ja letztlich das Ergebnis der Flüchtlingspolitik, an der wir ja mitgearbeitet haben im negativen Sinne, weil wir mit unseren Einfuhrzöllen immer dafür gesorgt haben, dass alles, was Rohstoffe sind, zollfrei reinkommt und alles, was verarbeitet wird, extrem hoch besteuert wird. Damit haben wir die Wertschöpfung nach Europa geholt, haben aber gleichzeitig Afrika zum Beispiel von der Wertschöpfung ausgeschlossen.
Auch in Deutschland sieht er Handlungsbedarf und vertritt für einen Unternehmer eher überraschende Ansichten. Zum Beispiel spricht er sich für eine höhere Erbschaftssteuer aus. Und das, obwohl fast sein gesamtes Vermögen in der Firma steckt. Wenn wir die Erbschaftssteuer erhöhen und im Gegenzug die Ertragssteuern senken, würde das unternehmerische Handeln nicht erschweren, sondern fördern, sagt er. Wobei er den Umgang mit Steuergeldern nicht immer gut heißt.
Ich glaube auch, dass viele der Maßnahmen auch in der Corona-Zeit jetzt gerade sehr, sehr großen Unternehmen zugutekommen, wie zum Beispiel der Lufthansa. Ich glaube, es gibt nicht ein größeres Interesse daran, dass jetzt die Lufthansa überlebt, als ein Restaurant oder ein kleines Unternehmen in der Nachbarschaft. Und deshalb glaube ich auch, dass viele dieser Gelder, die jetzt so ganz dringend und notwendig gebraucht werden, nicht unbedingt immer richtig ausgegeben werden.
Frosta indes zählt zu den Corona-Gewinnern. Wer im Homeoffice arbeitet, greift zur Mittagszeit gerne in die Tiefkühltruhe. Der Absatz floriert bis heute. Kurzarbeit musste Firmenchef Felix Ahlers daher nicht anmelden, im Gegensatz zu vielen anderen Betrieben. Das Kurzarbeitergeld hat der Staat mit Steuergeldern aufgestockt. Das findet er in Ordnung.
Ich glaube, das Modell der Kurzarbeit ist grundsätzlich nicht schlecht, weil es eben gewisse Brücken bildet in solchen dramatischen Zeiten wie jetzt. Und da ist es dann sicher auch sinnvoll eingesetzt.
Felix Ahlers, der Erbe eines Millionenvermögens. Er trägt die Verantwortung für seine Angestellten, zahlt anständig Steuern, spendet auch und finanziert Entwicklungsprojekte. Zeigt dieses Beispiel nicht, dass reiche Menschen auch fair mit ihrem Geld umgehen können?
Es ist natürlich deutlich weniger problematisch, wenn jemand das für sinnvolle Dinge ausgibt, dann generiert das einen gesellschaftlichen Mehrwert. Es ist aber so, dass aus meiner Sicht das problematisch bleibt, weil es sozusagen das strukturelle Problem, das ich am Anfang genannt habe, eben dieses Problem der Gleichrangigkeit nicht löst. Und zweitens ist eben so, dass dann wenige sehr reiche Menschen darüber bestimmen, wo sehr viel Geld hingeht und damit gesellschaftliche Strukturen schaffen, gesellschaftliche Realitäten. Und das scheint mir doch auch einem demokratischen Gedanken zu widersprechen.
Stiftungen gründen ist auch eine Möglichkeit reicher Menschen, sich für das Gemeinwohl zu engagieren. Ise Bosch ist die Enkeltochter von Robert Bosch, Begründer des gleichnamigen Weltkonzerns in Stuttgart und der Robert-Bosch-Stiftung. Wie Felix Ahlers ist auch sie Erbin. Am Tag ihrer Geburt wurden ihr 1 Million Mark auf ein Konto überwiesen. Das Gespräch findet im Garten statt. Unter einem Baum stehen Tisch, Bank und Stühle.
Also ich bin eine der Stimmen, die sich an die vermögende Klasse richten kann. Ja, aber wirklich auch nur eine von denen. Ich finde, insgesamt müssen wir viel mehr miteinander reden, auch über die Klassengrenzen hinweg. Und ich finde, Klasse ist in Deutschland eine ziemlich aktive Struktur.
Dass sie privilegiert ist, ist ihr durchaus bewusst. Viele Menschen, die so reich sind wie Ise Bosch, halten sich lieber diskret im Hintergrund. Die 57-Jährige hingegen sucht die Öffentlichkeit. Seit Jahrzehnten setzt sie sich mit ihrem Vermögen für nachhaltigen Wandel ein. Sie initiierte Filia. Die Frauenstiftung, die Frauen- und Mädchenprojekte weltweit unterstützt. Oder Pecunia, ein Netzwerk von Erbinnen, die sich gegenseitig dabei helfen und beraten, wie sie ihr Vermögen sinnvoll einbringen können. Zudem ist sie Gründerin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen Drei Linden GmbH in Hamburg.
Nahe bei der Kontrollstelle im Wald bei Kleinmachnow war ein Boschwerk ab 1936. Und das war reine Kriegsproduktion. Und das wurde zunehmend zu einem Ort, wo Zwangsarbeit auch stattgefunden hat. Und ich habe Jahre damit verbracht, da Arbeit zu machen und zu betreuen zum Thema Bosch und Zwangsarbeit in Kleinmachnow. Diese Firma hieß Drei Linden Maschinenbau GmbH. Und als es bei mir an die Gründung ging, suchte ich einen Namen und habe dann das vakante Logo und den Namen von Drei Linden auf die Weise jetzt in den menschenrechtlichen Kontext gebracht. Mit Zustimmung von Überlebenden.
40 Millionen Euro steckte Ise Bosch in die gemeinnützige Gesellschaft. Sie setzt sich ein für die Rechte von Frauen und Mädchen und von lesbischen, bi-trans und Intermenschen in Deutschland und weltweit. Denn Homosexualität steht in vielen Ländern noch unter Strafe, wie zum Beispiel in Gabun.
Ich entscheide nicht, ob jetzt die Gruppe in Gabun oder die in Nigeria gerade was kriegt. Nein, das tue ich nicht. Ich gebe das Geld, in dem Fall ist es über eine die Lesbenstiftung in New York. Die kriegen von mir einen Scheck, das entscheide ich. Und das mache ich, das habe ich einmal entschieden, das ist 20 Jahre her. Seither kriegen sie von mir einen Scheck, das ist alles sehr einfach. Ein Scheck im Jahr. Und dann machen sie damit, was ihre Gremien entscheiden.
Ich frage sie, ob sie in ihrem Engagement auch schon einmal enttäuscht wurde.
Wenn ich bereit bin, dabei zu bleiben, dann kommt eigentlich immer was raus. Das liegt also mehr an mir und meinem Erwartungshorizont. Also ganz provokant gesagt, sage ich gerne, Stiftungen haben eine Entsprechung in der feudalen Periode. Und dazu passt auch, dass man einen Antrag stellt. Was man aber kann, ist sich eben kritisches Feedback einladen. Es muss eine Bereitschaft dazu sein, wirklich zu lernen. Also sich auch als die Gebende dabei was sagen zu lassen.
Ise Bosch versucht also, den vorhandenen Machtstrukturen gewissermaßen ein Schnippchen zu schlagen, indem sie ihre Rolle reflektiert. Andererseits, wohin das Geld geht, entscheidet letztendlich doch sie.
Alles hat seine Stärken und Schwächen. Die Schwäche liegt eben wirklich in der demokratischen Legitimation.
Ganz gleich, wie verdienstvoll und ehrenhaft das Anliegen ist, eine Stiftung entzieht dem Staat Steuergelder und ist, kritisiert Christian Neuhäuser, für reiche Menschen Mittel politischer Einflussnahme. Sie setzen die Themen und bestimmen, in welche Form des Diskurses Geld gesteckt wird. Dieser politische Einfluss sei ein gewichtiges Problem für die Demokratie. Aber, fügt Christian Neuhäuser an, und diese Bemerkung bezieht sich jetzt nicht nur auf die oft verdienstvolle Stiftungsarbeit.
Ich habe eine Kollegin aus den Niederlanden, die auch einen sehr schönen Aufsatz geschrieben hat darüber, dass wir auch ein bisschen Mitleid mit den Reichen haben sollten, weil es eben nicht so leicht ist, gleichzeitig reich zu sein und gerecht zu leben. Man solle nicht so tun, als könne man mit völlig weißer Weste in einer ungerechten Gesellschaft oder ungerechten Weltstruktur sich bewegen. Man muss sich dann fragen, wie sehr mache ich mir die Hände schmutzig oder wie wenig? Und das gilt für uns alle und für Reiche eben in besonderem Maße. Vielleicht ist das der Preis des Reichtums, der moralische.
Münster Hauptbahnhof. Als letztes besuche ich Ulrike Bock. Auch sie ist eine engagierte Reiche. Was man der Adresse, unter der sie wohnt, erst einmal nicht ansieht. Ein unauffälliges, mehrstöckiges Haus an einer vielbefahrenen Ausfallstraße. Als Kind ahnte Ulrike Bock nichts vom Vermögen ihrer Eltern. Beide waren Gymnasiallehrer. Kurz vor ihrer Geburt stand ihre Mutter noch vor dem Zaun in Brockdorf, als die Anti-AKW-Bewegung Sturm lief gegen den Bau des Atommeilers am Ufer der Unterelbe. Ulrike Bock bittet ins Wohnzimmer.
Die erste Schenkung kam tatsächlich von meinem Großvater noch. Da war ich irgendwie so 1920, glaube ich. Die erste Übertragung von Betriebsanteilen ist, glaube ich, das, was ich so als Einschnitt definieren würde, weil es auch mit viel mehr Verantwortung daherkam. Und das ist was vollkommen anderes, als wenn man nur in Anführungsstrichen, was weiß ich, 50.000 Euro überschrieben bekommt. Das ist, fühlt sich auch ganz anders an.
Das Unternehmen ist in dritter Generation im Familienbesitz. Ein florierender, mittelständischer Betrieb, der Chemikalien für Kosmetikprodukte herstellt. 200 Mitarbeiter, die Bilanz 2019 weist 88 Millionen Euro Umsatz aus und 6 Millionen Euro Gewinn. Es werden sicherlich mehr als die erwähnten 50.000 Euro gewesen sein, die der Großvater seiner Enkelin vermachte. Die genaue Höhe ihres Vermögens nennt sie nicht. Nur so viel.
Meine Mutter ist vor 3 Jahren gestorben. Und da haben wir de facto, ich glaube, auf dem Erbschaftssteuerbescheid gab es dann durch diesen Freibetrag, hieß es irgendwie 30 Euro wären es dann gewesen. Und das wurde uns erlassen, weil es natürlich den Verwaltungsaufwand gar nicht wert ist, 30 Euro Erbschaftssteuer einzutreiben. Also da haben wir tatsächlich zum quasi Nulltarif was erben können. Und das war ja auch eine ganze Menge, nämlich eigentlich genau dieser Freibetrag pro Person. Und ich meine, wir sind zu viert zu Hause.
Erben Kinder von ihren Eltern liegt der steuerliche Freibetrag bei jeweils 400.000 Euro pro Elternteil und das alle 10 Jahre. Wer rechtzeitig anfängt, kann also zu Lebzeiten ein komplettes Vermögen an die Kinder weiterreichen, ohne dass der Staat auch nur einen Cent erhält. Legal ist das. Aber ist es auch gerecht? Ulrike Bock zögert.
Gerecht, tja. Also eigentlich natürlich nicht. Es ist ja so, dass, das sage ich auch immer wieder, letztendlich ist es ja ein genealogischer Zufall. Erben ist immer damit verbunden, dass man in eine privilegierte oder eine nicht privilegierte Situation hineingeboren wird. Man kann da nichts dafür. Und wo ist dann die Gerechtigkeit?
2009, vor 12 Jahren, rutschten die Finanzmärkte in eine weltweite Krise. Der deutsche Staat griff den deutschen Banken mit 80 Milliarden unter die Arme. Auf Kosten der Steuerzahler. Damals wollten 26 Millionäre nicht hinnehmen, dass Normalverdiener und weniger Privilegierte in Deutschland die Rechnung für den Finanzcrash bezahlen sollten. Sie unterzeichneten den Appell Vermögende für eine Vermögensabgabe. Mit dabei war Ulrike Bock.
Und das war ja auch damals tatsächlich von der Initiative der Vorschlag zu sagen, man macht eine Vermögensabgabe, zeitlich begrenzt auf 2 Jahre und danach eine Vermögenssteuer. Das war der damalige Vorschlag. Ich finde, das ist ganz schön aktuell, wenn man sich anguckt, wie die Bedingungen damals waren in der Finanzkrise und wie die Bedingungen jetzt in der Corona oder wie das noch werden wird in der Nach-Corona-Krise, in der wir ja schon stecken. Also die Besteuerung privaten Vermögens ist da durchaus ein Lösungsansatz.
Auch Christian Neuhäuser schlägt vor, an der Steuerschraube zu drehen. Zentral ist dabei für ihn die Erbschaftssteuer. Denn das einzige Verdienst eines Erben sei es, mit jemandem verwandt zu sein. Man hat also nichts für diesen Reichtum getan. Dieser unverdiente Reichtum torpediert seit langem schon unser Konzept einer Leistungsgesellschaft, was zu immer größerer Ungleichheit führt.
Ich glaube, je mehr Neid wir wahrnehmen in der Gesellschaft, je mehr über Neid diskutiert wird, je mehr der Vorwurf kommt, ihr seid doch nur neidisch, desto stärker gehen bei mir als Philosoph die Alarmglocken los und ich denke, okay, wir haben Gerechtigkeitsprobleme in dieser Gesellschaft.
Gier, Neid und Gerechtigkeit lautet der Untertitel seines Reklambändchens. Den Neidvorwurf hält Christian Neuhäuser für überzogen. Anders steht es mit der Gier. Wobei er mit der Gier nicht die Gier der Einzelnen meint, sondern uns eher gesamtgesellschaftlich für gierig hält. Umweltschutz, Arbeitsbedingungen, soziale Gerechtigkeit, fairer Welthandel, all das sind wir allzu oft bereit unterzuordnen, wenn es um Profit geht.
Wenn das der Fall ist, dann hat der Kapitalismus grundsätzlich ein Problem, weil ein Kapitalismus ohne Wachstum nicht denkbar ist, weil es eben beim Kapitalismus darum geht, dass man gegenwärtig investiert, um in der Zukunft mehr zurückzubekommen. Und dieses Versprechen muss der Kapitalismus halt dauerhaft einlösen. Und das kann ja nur, wenn die Wirtschaft immer weiter wächst.
Aber können wir uns das in Zeiten des Klimawandels und einer immer weiter auseinanderdriftenden Arm- und Reichschere leisten? Sollten wir nicht anfangen, umzudenken? Diesem immer mehr ein Ende setzen und lernen, zufrieden zu sein mit dem, was wir haben? Christian Neuhäuser will als Philosoph mit seiner These, dass man auch zu reich sein kann, Denkanstöße geben.
Weil wenn wir denken an unfaire Produktionsbedingungen weltweit, an den Klimawandel, da müssen wir alle uns fragen, wie wir es navigieren. Und wenn jemand Milliarden auf dem Konto hat, halt in besonders hohem Maße.
Und damit es keine Missverständnisse gibt, natürlich dürfe es in einer idealen Welt Menschen geben, die mehr Geld haben als andere. Aber nicht so viel mehr Geld als der Durchschnitt der Bevölkerung. Zum Schluss verweist der Philosoph noch einmal auf Adam Smith. Selbst ein erzliberaler Wirtschaftsphilosoph wie er hat sich schon im 18. Jahrhundert über eine gerechtere Verteilung von Vermögen Gedanken gemacht. Und noch ein Jahrhundert später hat John Stuart Mill schon eine Deckelung von Reichtum diskutiert. Wobei beide sich zu jeweils ihrer Zeit vermutlich ein so enormes Wirtschaftswachstum und einen so grenzenlosen Reichtum, wie es ihn heute gibt, gar nicht vorstellen konnten.
Die haben geglaubt, dass wir irgendwann einfach glauben, genug zu haben. Ja, also dann leben die Menschen eben auf irgendwie ihren 60 Quadratmetern, haben ihre 4 Paar Schuhe und dann reicht's denen und dann wächst die Wirtschaftsleistung und dann ist es eben so, dass irgendwann für alle genug da ist. Das war sozusagen die romantische Vorstellung dieser frühen Liberalen und das hat sich nicht bewahrheitet.